Also grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, dass die Vorbereitungen für den BER natürlich in einem anderen Status sind als der Flugbetrieb in Frankfurt. Das heißt, dass auch, sage ich mal, viele verschiedene Flugverfahren bereits ja in der Fluglärmkommission für den Flughafen Schönefeld diskutiert sind und dann auch als Empfehlung der deutschen Flugsicherung an die Hand gegeben wurde. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir natürlich im Grunde genommen noch keine Daten darüber haben, wie sich tatsächlich dann später dieser Lärmteppich oder diese Flugverfahren tatsächlich in einer Region dann auswirken werden. Wir haben natürlich im Rahmen der Festlegung des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung bestimmte Verfahren ja bereits festgelegt bekommen durch die Rechtsverordnung. Und auch das UBA hat ja umfängliche Analysen dazu gemacht. Aber es zeigt sich dann doch, dass ja auch einzelne Flugrouten, wie Sie wissen, mittlerweile beklagt wurden. Sicherlich haben die Gerichte nicht immer für die Betroffenen entsprechend entschieden, sodass einige, sage ich mal, Hoffnungen da leider sich zerstreut haben. Andere Verfahren aber sich sicherlich auch nachher im Realbetrieb noch verändern. Ein Problem ist sicherlich, und das sieht die Bundesvereinigung auch kritisch, das sind die Vorgaben, die letztendlich aus dem Planfeststellungsverfahren kommen. Das sind zum Beispiel, das ist also zum einen, dass wir doch eine große Einschränkung haben beim Nachtschutz, sage ich mal. Also wir haben verlängerte Zeiten und die werden anders sein, als wir sie zum Beispiel heute vom belasteten Flughafen Tegel kennen. Und auch hier deutet sich schon an, dass wir mit Sicherheit auch eine gewisse Verspätungspraxis kriegen werden am BER, die wir ja beispielsweise aus Tegel kennen. Und das Ganze wird sich dann zeitlich nach hinten verschieben. Das heißt, wir reden zwar immer von der gesetzlichen Nacht, wie sie zum Beispiel im Bundesemissionsschutzgesetz definiert ist, 22 bis 6 Uhr. Die haben wir aber de facto praktisch am BER dann nicht. Und wir haben sie im Prinzip auch in Tegel schon nicht. Aber die Situation wird sich schon deutlich verändern, weil wir dann wirklich nur noch geringere Ruhestundenzahlen haben, als wir das vielleicht heute uns überhaupt vorstellen können. Dann sage ich mal, sehe ich schon auch einen gewissen Manko. Wir haben natürlich so ein ausgeklügeltes Expertengremium am BER, beziehungsweise muss man ja im Moment davon ausgehen, dass wir immer noch über Schönefeld-Alt reden und in einer Entwicklung sind zum BER. Und wir haben also so ein ausgeklügeltes Expertensystem eigentlich nicht wie in Frankfurt, muss ich dazu sagen. Es gibt zwar eine Arbeitsgruppe Betriebs Regelungen, die bei der Staatskanzlei Brandenburg angesiedelt ist. Aber von, sage ich mal, den Ergebnissen her sind viele Dinge noch nicht sehr transparent, sowohl den Kommissionsmitgliedern, aber auch den, sage ich mal, Beteiligten zurzeit vorliegend. Das heißt, hier gibt es natürlich bestimmte Vorgaben. Man möchte natürlich die Kapazität nicht einschränken, das ist ganz klar. Das ist auch eine der schwerwiegenden, sage ich mal, Probleme, wo wir auch eine sehr große Reduzierung wahrscheinlich haben werden, im aktiven Schallschutz tatsächlich eingreifen zu können. Also die Varianten dort sind nicht allzu groß, so wie sich das darstellt. Und dann gibt es sicherlich auch noch eine Dissens überhaupt über die rechtliche Interpretation des Planfeststellungsbeschlusses im Hinblick auf die Gesamtflugzahlen. Und da sind wir ja derzeit bei einer Größenordnung 360.000 Flugbewegung pro Jahr. Und das wird von der Genehmigungsbehörde, sage ich mal, weil nicht im verfügenden Teil so geschrieben, etwas anders interpretiert, ich sage es mal wohlwollend. Und das heißt natürlich, dass wir auch für die einzelnen Ab- und Anflugverfahren bestimmte Voraussetzungen haben, die zum Beispiel die Einführung von Dedicated One-Way Options, also diesen sogenannten Drops, nur eingeschränkt in einem sehr kleinen Zeitraum wahrscheinlich realisieren können. Solche Verfahren werden natürlich eigentlich, sage ich mal, seitens der Bundesvereinigung schon für ein erhebliches Potenzial an sich angesehen. Also generell Steuerung des Betriebsregimes, Steuerung der Belegung der Bahnen. Aber ich sage mal, die kapazitiven Einschränkungen sind natürlich gegeben und die Planfeststellung ist rechtskräftig. Insofern haben wir da natürlich ein Korsett, in dem wir uns bewegen. Zu den einzelnen, sage ich mal, festgelegten Flugverfahren wird sich sicherlich erst nach ein, zwei Flugperioden überhaupt herausstellen, wo wir noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Denn wir haben zurzeit, sage ich mal, eigentlich eher ein theoretisches An- und Abflugmodell, was sicherlich natürlich jetzt in der Situation, wie Schönefeld im Moment ist, natürlich teilweise wird hier geflogen, aber es wird natürlich nicht auf diesen Strecken geflogen, wie dort in der Rechtsverordnung festgelegt. Das heißt, wo da wirklich Optimierungspotenziale letztendlich liegen und wie die reale Lärmsituation ist, können wir zurzeit eigentlich nur theoretisch sagen. Und es hat mit Sicherheit Möglichkeiten, sage ich mal, die einzelnen Lärmschutzzonen zu verändern im Hinblick auf eine Stellgröße von 3 dB, die dann an den Grenzen, wenn die sich tatsächlich verändern, hier eine reale Neuberechnung der Schutzzonen ergeben könnten. Aber gerade in dem Bereich der, sage ich mal, nicht hochbelasteten, da stellt sich natürlich die Frage, wie sind dann wirklich die Auswirkungen? Und man steht natürlich wirklich vor dem Problem, beispielsweise, das hat ja auch meine Vorrednerin gesagt, Lärm mehr konzentrieren oder Lärm sozusagen verteilen. Das sind diese großen Bereiche, in denen man sich natürlich irgendwie auch bewegt. Das ist aber sicherlich eine Einzelfrage. Ja. Ich könnte jetzt mal so ein Modell mal für die Drops oder vielleicht machen wir das nachher nochmal aus einer Kommune vorstellen, die ja auch in der Fluglärmkommission zumindest mal bereits mehrmals im Gespräch war. Da sehen Sie natürlich, dass es schon auch aus dem Umfeld relativ rege Gedanken gibt, hier die Verteilung, also die Nutzung der Verteilung der Bahnen in irgendeiner Weise innerhalb dieser kapazitiven Vorgaben zu optimieren und hier zum Beispiel auch zu Lärmpausen kommen. Aber wir haben natürlich immer dann auch wiederum die Vorgaben der Sicherheit und des reibungslosen Betriebs zu sehen. Also wir sind in Berlin sicherlich in nicht so einer komfortablen Situation, dass wir praktisch Methoden entwickeln können, die wie in Frankfurt gewachsen sind, sage ich mal. Das war auch nicht immer so harmonisch, sage ich mal, aber klar ist natürlich.
Also ist nicht so, dass wir hier konfliktfrei sind bei uns. Also klar.
Ja, aber ich denke mal, das wäre schon der richtige Weg, hier so ein Expertengremium mit entsprechenden Möglichkeiten auch zu schaffen. Aber man müsste dafür auch Geld in die Hand nehmen. Und ich habe zumindest oft am BER den Eindruck, dass da nicht mit dem genügenden Nachdruck hier auch von den Beteiligten immer dies zur Verfügung gestellt wird. Wir haben zwar beispielsweise eine Sicherheitsstudie für den möglichen parallelen Betrieb gehabt, nach einem sogenannten Münchner Modell, hat sich aber herausgestellt, dass es ja auch nicht geeignet ist, aufgrund der entsprechenden, sage ich mal, Sicherheitsansprüche. Und das war bisher eigentlich so das Einzige, was ich wirklich tatsächlich mit größerem Aufwand beobachtet hatte, was man hier mal auch vorgelegt hatte. Also alles in allem sind wir sicherlich am BER nicht in so einer komfortablen Situation. Und ich sehe da schon doch erhebliche Spannungen, sage ich mal, hier zu einem vernünftigen, ausgewogenen Verhältnis noch zu kommen.
Darf ich eine Sache einwerfen, ganz kurz? Sie haben ja hier auch eine TU. Und Sie haben das U-Bahn nicht allzu weit weg, ist zwar jetzt nicht mehr wirklich in Berlin, aber in Dessau. Und an der TU gibt es diverse Leute, die sich mit aktivem Schaltschluss beschäftigen. Das heißt, also kann nur den Rat geben, man muss jetzt nicht so viele Millionen wie Hessen in die Hand geben, aber Sie haben recht, ein bisschen was muss man machen, aber man kann Expertise einbinden, man muss nur sicher, also man braucht ein bisschen Zeit, man kann jetzt nicht in einem halben Jahr sozusagen den ganzen Flughafen überdenken. Ja, und ganz klar ist, man braucht praktische Erfahrung, aber also gerade in Berlin, denke ich, gibt es durchaus Leute, die da eigentlich auch helfen können.
Ja, als Beispiel, wir haben diese Expertise jetzt im Zusammenhang mit einem, eigentlich sollte die im Dezember eventuell stattfinden, CDO-Verfahren sollte in Tegel eingeführt werden. Wir haben jetzt die Verschiebung aufgrund, ich sage mal, kapazitiver Probleme bei Ihnen wegen,
glaube ich. Nicht bei uns.
Nicht bei Ihnen. Na gut, sagen wir mal generell, aber bei der Flugsicherung, Sie kommen dazu. Sagen Sie es lieber selber. Also, wir sind jetzt nicht untätig gewesen, haben beispielsweise tatsächlich die TU mal angesprochen, hier eine Auswertung zu machen für einen exemplarischen Flugtag und wollen schauen, was für Auswirkungen tatsächlich die Einführung dieses Verfahrens hätte, weil bisher wurde immer, sag ich mal salopp gesagt, Win-Win-Situation, alle gewinnen, Kraftstoffersparnis, Lärmverringerung, wenn auch nicht riesig, aber in einem weiter entfernten Bereich, für den Nahbereich bringt es sowieso nichts, das ist dieses Verfahren des kontinuierlichen Sinkfluges, ist dafür nicht geeignet, aber wir sind da schon, zumindest in Tegel, jetzt von der Kommission her in Gesprächen, und wenn sich herausstellt, dass tatsächlich noch irgendwelche signifikanten Unterschiede oder Veränderungen feststellbar wären, werden wir sicherlich eine Expertise auch dort beauftragen. Und mit den Erfahrungen können wir dann natürlich auch nochmal die BER-Kommission oder Schönefelder-Kommission beraten. Halt.